get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zur 57. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal.
Hallo.
Wir reden heute über einen der vermutlich berühmt-berüchtigsten Filme aller Zeiten von unserem Lieblingsregisseur, wo wir uns jetzt wieder herrlich drüber auslassen können, ob er William Lustig oder William Lustig heißt. Jedenfalls reden wir heute über Maniac, was damals sein Spielfilmdebüt war, und der gehört wirklich einfach zu den verstörendsten und brutalsten Filmen, die wahrscheinlich je auf die Menschheit losgelassen wurden. War tatsächlich auch der erste Film, der damals in Deutschland beschlagnahmt wurde, aber auch wenn man den heute guckt, egal wie man ihn findet, ob positiv oder negativ, aber ich glaube, er lässt irgendwie trotzdem jeden mit Gänsehaut und einem extrem schmutzigen Gefühl zurück. Und ich glaube, das ist Grund genug, um den Film heute mal so ein bisschen in der Retrospektive zu betrachten. Bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht es in Maniac?
Frank Zito ist ein Mann mittleren Alters, der in einer New Yorker Mietwohnung lebt und aufs Erste recht unscheinbar wirkt und aussieht. Doch das Äußere täuscht wie so oft. Und stille Wasser sind bekanntlich tief und in diesem Fall auch beklemmend düster. Von seiner gewalttätigen Mutter, einer Prostituierten, misshandelt und psychisch nahezu zerstört, hat Frank eine abartige Passion entwickelt, die ihn zu einem der schrecklichsten Serienkiller New Yorks werden lässt. Auf brutalste Weise tötet er junge Frauen, skalpiert sie und stattet mit Skalp und Klamotten dafür in seinem Apartment vorgesehene Schaufensterpuppen aus. Diese Puppen dienen Zito als Ersatz für seine verstorbene Mutter, von der er manisch besessen ist und nach derer Zuneigung und Gunst er sich sehnt. Und für dieses Bedürfnis ist Frank Zito kein Opfer zu groß.
Ja, Maniac, ich weiß nicht, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, gehe ich von aus?
Mhm.
Ja. Was waren so, jetzt unabhängig von der Qualität des Films, aber so die deine Gefühlslage nach Sichtung des Films? Wie hast du dich gefühlt danach?
Also ich hatte schon das Bedürfnis, mich danach noch mal ein bisschen aufzuheitern. Das war also, bevor ich dann schlafen gehe, weil ich habe den des Abends geguckt. Und ja, also allein schon von der Stimmung und der hinterlässt einen jetzt irgendwie nicht jauchzend, jubelnd, sondern eher sehr, ja, am Boden.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Besondere an Maniac, einfach, dass es halt dieses Porträt dieses Serienkillers, des Maniacs ist, also Frank, und du als Zuschauer einfach gar nicht die Option hast, irgendwie zu flüchten, weil wir halt diesen Film aus seiner subjektiven Perspektive betrachten. Wir sind also quasi dem Psychopathen so ein bisschen ausgeliefert und seine Erzählweise auch und begleiten halt dieses Monstrum von Mensch, das zwischenzeitlich ja sogar so ein bisschen Mitleid erweckt, zumindest bei einigen wahrscheinlich, und wir verfolgen ihn halt auf Schritt und Tritt durch seinen Mordzug durch New York, und das ist ja nicht das einzig Schlimme an diesem Film, es ist auch wirklich so diese trostlose, richtig dreckige, von Gewalt durchtränkte Location New York, die diesen Film auch so besonders macht. Man kennt ja auch viele Filme, so wie sie heute sind, und New York und Glanz und Glorie und wunderschön, aber in den 80er Jahren war halt New York auch ein ganz schönes Stück Scheiße, ne?
Ja, also wenn man, ich war ja nie da in den 80ern, aber wenn man all das, was man so sieht und hört, wenn man dem trauen darf, dann ja, eine ganz schön unwirtliche Stadt, beziehungsweise halt ja, einfach ein Sündenfuhl. Ich glaube, das Wort trifft da ganz gut.
Definitiv. Ja, wir haben es schon erwähnt, also Regie geführt hat William Lustig. Ich bleib wieder bei Lustig. Du kannst ja als Kontrastprogramm dann wieder William Lustig sagen, damit
sehr gerne
für jeden was dabei haben. Also ich hatte es eingangs erwähnt, also es ist sein Spielfilmdebüt gewesen. Vorher hat er halt hauptsächlich im Hardcore-Porno-Bereich mitgewirkt. Danach sein Nachfolger für Maniac Cop, den haben wir ja schon in einer vorherigen Episode besprochen. Der hat eigentlich viel zu wenig gemacht. Er hat ja noch ein, zwei kleine andere Filme gemacht, die aber jetzt nicht so große Wirkung hatten, und hat sich dann ja mehr auf sein eigenes Label, auf Blue Underground, so ein bisschen zurückgelehnt, wo er ja auch diese Filme ja dann auch quasi heute immer noch vermarktet mit. Ansonsten haben wir dabei Joe Spinell, der hier nicht nur die Hauptrolle des Franks spielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Und Joe Spinell ist tatsächlich eigentlich gar nicht so ein Unbekannter. Der spielt gerne auch immer, hat gerne immer Mafiosi-Rollen gespielt, zum Beispiel im Paten oder in Taxi Driver oder auch in Rocky. Da hat er diesen quasi als Rocky noch zu Beginn seiner Karriere noch hier, wie nennt man das?
Gatzo hieß der.
Gatzo, genau, wo er quasi sein, ja, sein Auftraggeber war, um, um Leuten, ich weiß gar nicht mehr, wie nennt man das denn, wenn
Leute. Inkasso-Unternehmen.
Ja, nennen wir es Inkasso-Unternehmen, also die Figur, die Rocky gespielt hat, quasi jemand, der Leuten droht, wenn sie ihr Geld nicht bezahlen an die Mafia und so weiter.
Genau.
Oder irgendwelche Schuldeneintreiber, so heißt es, genau, Schuldeneintreiber. Ja. Und wir haben ebenfalls eine nicht ganz den Hörern unbekannte Hauptdarstellerin dabei, Caroline Munro, die wir ja schon aus Slaughter High kennen, die auch eben in dem James Bond-Film The Spy Who Loved Me mitgespielt hat, und in einer kleinen Nebenrolle Tom Savini, der aber hier, wie wir gleich noch feststellen werden, eine abseits der Kamera noch eine viel größere Rolle gespielt hat und damit für eine der vermutlich größten Qualitäten dieses Films gesorgt hat. Aber ich denke mal, wir steigen mal so ein bisschen in den Film ein. Die Opening-Sequenz zeigt eigentlich schon relativ gut, was uns Maniac erzählen will und vor allem, wie er es erzählen will. Das ist zwar eigentlich so eine schöne Perspektive, die wir da haben. Wir sehen ein junges Pärchen, die eine schöne Zeit am Strand verbringt. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist schon Richtung Sonnenaufgang. Ich weiß nicht genau, ob das, vielleicht war das auch irgendwie filmisch. Manchmal hat man ja so, dass das, was am Tag gefilmt wird und dann künstlich verdunkelt wird, um es Nacht wirken zu lassen. Aber hier war es, glaube ich, Sonnenaufgang, glaube ich, müsste es sogar sein, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre. Jedenfalls verbringen die da eine schöne Zeit, aber wir merken, dass sich ein Unbekannter den beiden nähert. Und als dann der Mann Feuerholz suchen will, was wiederum dagegen spricht, dass es morgens ist, dann doch eher abends, überfällt der Unbekannte die Frau, schneidet ihr auf brutalste Art und Weise die Kehle durch und bringt anschließend auch mit so einer Art, ja, Klavierdraht oder so auch den Typen um. Und dann gibt es so einen ruckartigen Schnitt auf Frank, wie er aufwacht quasi in seinem Bett und man nicht so genau weiß, war das jetzt ein Albtraum oder ist es wirklich passiert, und er hat es selber nochmal rekapituliert im Traum sozusagen, und wir befinden uns dann mitten in der, ja, schon ziemlich krass eingerichteten Wohnung von Frank mit diesen ganzen Kerzen, die so altarhaft aufgebaut sind, und den ganzen Schaufensterpuppen und Spielzeugpuppen. Ist schon ein ziemlich krasser Auftakt, oder?
Ja, definitiv. Ja, ich habe noch als Trivia bezüglich des dieser ersten Strandszene, es ist ja wohl dann auch, also so liest man, inspiriert von Jaws, von Steven Spielbergs Film, dass er halt quasi Frank, der Hai ist, der halt ja auch erst dann aus der First Person halt sich dieses Pärchen bzw. sein Opfer anschaut und dann zuschlägt. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ja, du hast definitiv recht, das ist, der Film fängt sehr krass an. Und ja, ich meine, gut, der Anfang ist glasklar, und dann erstmal mit Frank klarkommen ist, beziehungsweise erstmal die Rolle verstehen des Typen in seiner seltsamen Wohnung mit den Schaufensterpuppen, die ja schon, ja, verstörend ausgestattet sind mit den Haaren diverser Opfer und den Klamotten eben dieser, ist ja, setzt sehr schnell den Ton, den er dann auch gefühlt, ja, nicht mehr verliert. Es wird dann, ja, über größte Strecken des Films bleibt es dabei, dass es halt dieses, ja, sehr Verstörende ist. Ich weiß auch gar nicht, was die Wohnung von ihm so schlimm macht. Ich meine, es ist halt so, ja, ich meine, klar, die Schaufensterpuppen, und dass er da halt so alleine creepy, ja, abhängt. Aber irgendwie setzt das auch gleich so eine Atmosphäre. Das ist gleich so ein Unwohlsein bei mir gewesen. Ich weiß
es
nicht.
Es ist,
hast
ja
du eine Idee?
Es ist ja vor allem das, was was der Film so gut macht, ist halt dieses Klischee vom lieben Nachbarn von nebenan, was halt so zwar auch schon bestimmt schon in einigen anderen Filmen vorher war, aber nie so drastisch wie hier. Das kommt ja dann in der späteren Szene, kommen wir ja gleich noch drauf zu, aber wir können es ja schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, dass er halt irgendwie Frauen halt umbringt und dann gemütlich nach Hause geht. Da kommt die Nachbarin, ach Frank, hast du Sachen für Weihnachten eingekauft? Ja. Und du denkst so, ach, ist eigentlich ein netter Typ, ne? So, ist jetzt nicht der hübscheste, nicht der attraktivste, aber ist bestimmt ein netter Nachbar. Und dann siehst du ihn, wie er in seine Wohnung geht und da halt das ganze Zeug rumsteht und so. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze so ein bisschen verbildlichen soll.
Ja, definitiv. Ja, so einer, wo man halt die Nachbarn dann immer später sagen, hätten wir nie gedacht.
Ja,
immer so
genau ganz das. Netter. Genau das. Und vor allem, was halt krass ist, also gerade an dieser ersten halben Stunde, ist wirklich, dass du erstmal denkst, okay, krasser Auftakt, aber jetzt geht's erstmal ruhig zu, aber Spinell und Wohl die Elastik, die lassen einen ja gar nicht mehr raus aus diesem Sog sozusagen. Es geht ja dann ruckartig, also was ist ruckartig, es geht direkt weiter. Frank geht direkt wieder raus auf Jagd und dann sucht er sich eine Prostituierte aus und geht mit ihr auf so ein, wie hat man früher mal gesagt, auf so ein Stundenzimmer. Mhm. Und auch dort ist wieder so eine ganz bedrückende Atmosphäre. Sie haben so ein kleines Techtelmechtel, sie strippt so ein bisschen für ihn und so weiter und dann soll es zum Sex kommen, aber er würgt sie dann zu Tode und da läuft dann, was auch wieder auch richtig gut ist an dem Film, obwohl es eigentlich ein total billiger Synthi-Score ist, aber der ist so fies, der klingt so fies, dass er auch für mich absolut eine absolute Stärke des Films ist, diese Musik, die einfach so viel zur Atmosphäre beiträgt. Findest du auch?
Ja, also das mit dem Billig, da gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz halt, es ist irgendwie gut gemacht und ja, wirkt halt ziemlich, wie sagt man, pragmatisch. Also es ist sehr, sehr darauf zugeschnitten und erzeugt halt immer das richtige Unwohlsein, beziehungsweise unterstützt das noch sehr. Ich fand auch dann die Szene, wenn er dann ja mit der Prostituierten auf dem Zimmer ist und dann fragt er sie ja erst, beziehungsweise es geht ja nicht mal in zweiter Linie um Sex, sondern primär darum, dass er halt am Anfang so ein bisschen mit ihr ja rumspielt, sie ja so fragt, bist du ein Fotomodel und ach, beweg dich doch mal ein bisschen und nein, zieh dich nicht aus und ja, merkst schon, dass da halt jetzt irgendwie auch so ein sexuelles Motiv gar nicht vorhanden ist, dass es halt definitiv irgendwo was anderes ist, was ihn ja dazu treibt, sich da die Frauen zu suchen, um sie dann umzubringen.
Ja, und nachdem er sie gewürgt hat, du hast es schon in der Inhaltsangabe gesagt, ist eines seiner Trademarks, nenne ich es mal vorsichtig, ist es halt das Skalpieren seiner Opfer. Und ja, das ist schon so der erste große Moment, wo man merkt, dass hier die Effektarbeit von eben wahrscheinlich dem bekanntesten oder mitbekanntesten Effektkünstler des Horrorgenres, Tom Savini, der legt hier richtig los, muss ich sagen. Ich meine, da kommt ja gleich noch eine Szene, quasi ja gleich im Anschluss. Also wir haben es ja eben schon vorweggenommen, jetzt geht er erstmal direkt nach diesem Mord so eiskalt nach Hause, redet normal mit der Nachbarin, eben wie der Typ von nebenan und präpariert anschließend in seiner Wohnung die Schaufensterpuppen, aber dann geht er halt direkt wieder auf Jagd.
Und aber was ich noch mal kurz, weil wenn er dann diese Schaufensterpuppe zum ersten Mal dekoriert, das fand ich sehr, also was ich da am verstörendsten fand, beziehungsweise generell am Film, sind halt diese Stimmen, die er einerseits hört, aber auch die Monologe, die er selber führt. Und das ist, glaube ich, mit die längste Monolog-Stimmenszene, wahrscheinlich auch, um das so zu etablieren, wo halt dann immer diesen, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, aber das ist halt so ein, er spricht quasi sich selbst, aber er spricht quasi die Mutter von ihm, wie sie mit über ihn reden würde, so. Und das ist am Anfang fand ich sogar ein bisschen anstrengend, aber als ich dann auch gerafft habe, worum es geht, ja gut, dann habe ich es halt verstanden und setzt halt auch nochmal, sorgt auch ordentlich nochmal für ja diesen Creepy-Faktor von Frank Zito einfach.
Man muss ja auch sagen, dass die Leistung von Joe Spinell ja wahrscheinlich auch wirklich, muss man sagen, eine Lifetime-Performance ist. Also ich kann mich jetzt an wenige, klar, später gab es dann natürlich auch Leute, haben wir auch schon besprochen, wie Anthony Hopkins als Hannibal Lecter oder so. Aber ich finde dennoch, dass selten in der Geschichte des Films wurde ein Serienkiller halt so verstörend und schaurig und auch so extrem authentisch gespielt, wie eben hier Frank von Joe Spinell, der ja eigentlich immer ein sehr unterschätzter Schauspieler war, aber hier mal so richtig, ja, wirklich, also das muss man wirklich sagen. Und vor allem ist es ja halt wirklich ein sleaziger Low-Budget-Slasher, den wir letztendlich hier gucken. Und da so eine Performance hinzulegen, ist ja auch wirklich selten. Dass du gerade in so einem billigen Horrorfilm sowas hast, ist wirklich selten. Und ich finde, er ist wirklich beängstigend einfach, wie er spielt. Und das ist halt genau das, was wir eben gesagt haben, dass er halt so diesen Spagat zwischen diesen stellvertretend für halt den unscheinbaren Allerweltstypen von nebenan oder dem Arbeitskollegen ist und diese Fassade, die das quasi einfach nur vorweg nimmt und dahinter sich eigentlich was verbirgt, was sich dann in den eigenen vier Wänden abspielt, was dann wieder eine komplett andere Seite ist von diesem Charakter, was man eben nicht erwarten würde, so. Und das macht er wirklich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja selten einer, der jetzt gerade im Horrorfilm Schauspielleistung groß herausstellt, aber ich finde, Joe Spinell gehört wirklich da, gerade im Horrorgenre, wirklich diese Maniac-Rolle, gehört da zu meinen Lieblingsperformances, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das macht er wirklich großartig, finde ich.
Ja, ich denke mal, da merkt man auch halt, dass er das Drehbuch mitgeschrieben hat, dass er natürlich da halt auch die Chance hatte, sich das mehr oder weniger auf den Leib zu schreiben.
Ja.
Und sich natürlich dann schon viel früher auch überhaupt mit dem Prozess dieser, also oder mit der Rolle an sich auseinandergesetzt hat.
Und was halt auch nochmal besonders gemein ist oder was das halt auch nochmal so verstärkt, finde ich, ist halt dieses, du hast ja gerade irgendwie nochmal kurz Hannibal Lecter erwähnt, das ist halt dieses, aber das hier ist irgendwie alltäglicher und das ist halt, du weißt halt von Anfang an, okay, sowas ist definitiv in dieser riesigen Welt schon mindestens einmal passiert oder solche Leute gibt es halt einfach. Ist ja auch, glaube ich, hier die Vorlage Ed Gein gewesen und so abstrakt, aber ursprünglich halt als Serienkiller und wiederum Hannibal Lecter ist halt dann schon wieder ein bisschen over the top und ein bisschen abstrakter und ferner und das hier ist einfach so, ja, das das gibt's halt einfach und da hat man dann direkt noch diese Angst, das oder was, ja, diese Urangst, dass man halt denkt so, fuck ja, das kann halt im schlimmsten Fall jedem theoretisch auch widerfahren, was er da Menschen antut.
Was halt auch immer wieder bemerkenswert, finde ich, ist an dem Film, was er halt durch seine Atmosphäre und halt gerade durch diese schmutzigen Straßen und Seitengassen und sowas, die der Film zeigt, so darstellt, ist halt auch das, was gerade jetzt auch in der Retrospektive, wenn man sich so Crime-Dokus und sowas anguckt, auch gerade über New York und Los Angeles in den 80er Jahren, ist halt wirklich so, dass da teilweise wirklich so viele, auch gerade Frauen eben oder Prostituierte und oder sei es Anhalterinnen umgebracht wurden, die halt dann niemand vermisst hat, ne, die einfach quasi von der Stadt verschluckt wurden, ne, und keiner hat sie vermisst, da hat die Polizei nicht viel gemacht, weil war halt nur eine Prostituierte und ich finde, das kommt hier auch in dem Film ziemlich gut rüber. Wir sehen zwar, es gibt ja so ein bisschen Ermittlungsarbeit, die wir zwar nie proaktiv sehen, die dann immer entweder so in so einem Fernsehen oder in einem Zeitungsausschnitt oder sowas zu sehen, ja, ist, aber es ist halt wirklich ein extrem nihilistischer Film, wo es einfach wirklich nichts Positives gibt. Es ist alles scheiße in dem Film. Also nicht scheiße an der Qualität des Films, sondern das, was passiert, ist einfach komplett einfach nur an dem Film. Und das ist halt auch so eine Grundausstrahlung, die man auch wirklich sehr selten hat. Also so ein Gefühl habe ich zum Beispiel dann irgendwie bei neueren Filmen, vielleicht noch bei Matthäus oder sowas gehabt, wo der Film mich wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde quasi durch den Dreck zieht. Aber das ist hier schon wirklich beachtenswert. Aber wo ich eben ja ansetzen wollte, war halt eben Tom Savini. Mhm. Und da kommt halt diese Szene, in der Frank halt direkt wieder danach auf Jagd geht und so ein Pärchen sieht, wie es ins Auto einsteigt in so einem Nachtclub und dann wegfährt. Und er verfolgt diese und die halten dann am Straßenrand an und Frank überfällt die beiden und was dann folgt ist wohl, würde ich mal behaupten, der vielleicht berühmteste, auch wenn ihn vielleicht gar nicht so viele Leute gesehen haben, aber auf jeden Fall brutalste Kopfschuss aller Zeiten und das ist einfach so richtig krass und ich finde es wirklich mega lustig, dass eben dieser berühmte Kopfschuss, den Savini ja quasi mehr oder weniger an sich selbst vorführte sozusagen, weil er Effektarbeit an seiner eigenen Person sozusagen ausüben musste. Und ich weiß nicht, das hattest du bestimmt auch gelesen, aber für die Zuhörer, das hätte halt beinahe auch rechtliche Konsequenzen mit sich gebracht, da sowohl Savini als auch Spinell und Lustig hier sogenanntes Guerilla-Filmmaking betrieben haben, quasi teilweise sehr oft ohne Drehgenehmigung gedreht haben oder viel ohne Drehgenehmigung gedreht haben mit echten Waffen und das halt im nächtlichen New York. Und so entstanden zwar sehr realistische Bilder, aber die teilweise auch eben ohne künstliche Beleuchtung auskam, das sieht halt alles sehr echt aus. Es könnte jetzt auch irgendwie, ja, ich weiß jetzt nicht echte Aufnahmen sein, aber es wirkt halt schon sehr authentisch. Und eben diese Effekte, weil dieser Kopfschuss, also ich will nicht sagen, dass der schön ist, ganz im Gegenteil, aber er ist einfach so krass, weil er auch noch so in so ein bisschen Stop-Motion gefilmt ist, wie Spinell dann quasi auf das auf die Motorhaube steigt und dann die Schrotflinte abdrückt. Das ist schon, das hat einen Impact, oder?
Ja, das ist krass. Also auch, ich würde ihn schon fast als schön bezeichnen, weil das muss man dann halt irgendwie rausziehen, irgendwie aus diesem halt sehr bedrückenden Film, beziehungsweise aus dieser Geschichte, die ja halt nun alles andere als schön und oder auch vielleicht lustig oder cool ist. Aber in dem Moment ist es halt auch einfach ein krasser Savini-Special-Effekt. Und der ist dann ja natürlich auch, ja, over the top und fast schon ein Fremdkörper im Film auch nicht, aber ja, also ich meine, da hat ja halt jeder Freund von handgemachten Effekten, dafür ist es halt ein Fest, so, allein dafür lohnt sich schon, den Film zu gucken und hab mich auch sehr gefreut, dass ich das jetzt gesehen habe und doch, das ist schon halt cool, ist schon geil.
Ist halt auch immer wieder einfach ein Beweis, den man, also guck mal, wie alt der Film ist und guck mal, mit wie wenig Budget der gedreht wurde und wie gut das immer noch aussieht. Das ist einfach nur ein Beweis dafür, dass man auch heute, also das oder die Frage, die man sich stellt, warum heute so wenig noch echte Handarbeit betrieben wird, wenn es einfach so ungemein realistisch aussehen kann. Auch die Skalpierungen sehen einfach nur krass aus. Und es ist halt Tom Savini, ne, der hat halt schon Freitag der 13., Dawn of the Dead und alles Mögliche gemacht. Aber hier legt er halt so ein richtiges Splatterfest vor. Und das ist ja noch relativ am Anfang seiner Karriere, muss man dazu sagen. Aber es ist einfach wirklich, wirklich gut. Und man muss halt sagen, es ist erstaunlich, was sie halt mit diesem, was hat der Film gekostet? Ich glaube, $350,000 oder sowas. Ja. Was sie da reingepumpt haben. Ne? Also man sieht es, na klar, man sieht es, dass der Film billig ist, aber in dem Fall passt es halt perfekt, diese Stimmung, die das erzeugt. Aber man sieht halt auch, dass halt auch Könner mit am Werk waren. Ne? Das ist schon echt gut, muss ich sagen.
Ja. Das ist wieder einer dieser vielen Filme, wo dann halt wirklich das geringe Budget halt da die Kreativität anregt.
Genau.
Und das dann aber auch 1A geklappt hat einfach, weil der Film ist halt auch ein bisschen darauf geschneidert, halt quasi mit diesem Budget zurechtzukommen. So, du hast halt dann jetzt keine krassen Studio-Set-Pieces oder whatever. Der arbeitet halt dann im echten New York und das macht ihn dann halt aber auch so echt. Deswegen, und das passt aber so perfekt zu diesem Film, weil da muss es halt, es muss sich halt echt anfühlen und das klappt dann halt 1A.
Ja. Dann im weiteren Storyverlauf laufen quasi zwei Sachen so ein bisschen parallel ab. Wir lernen Frank quasi oder seinen Background etwas besser kennen. Wir erfahren, dass er besessen ist von seiner toten Mutter, die halt selbst eine Prostituierte damals war und ihrem Sohn quasi sämtliche Zuneigung und Liebe verwehrt hat und ihn ja auch teilweise gequält hat. Und das hat eben diesen Hass in Frank entstehen lassen, diesen unfassbaren Hass auf alles, was mit Weiblichkeit und Frauen zu tun hat. Aber gleichzeitig lernt Frank halt auch im Park, was heißt kennenlernen, ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber er lernt die Fotografin Anna kennen, beziehungsweise er wird auf sie aufmerksam. Und dann entspinnt sich ja so ein bisschen, ja, es keimt etwas Hoffnung auf, würde ich sagen, weil, ja, du hast halt diese hübsche Fotografin Anna gespielt von Carolyn Monroe und Frank verliebt sich ja so ein bisschen in sie und du denkst, vielleicht ändert sich jetzt was. Vielleicht will uns der Film irgendwie sagen, okay, guck mal hier und jetzt wird er zum Besseren bekehrt und sowas. Aber es ist halt fucking Maniac und das ist letztendlich eigentlich nur der Auftakt für noch weitere Grausamkeiten. Ne?
Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde, das hier ist fast, also für mich ist das schon ein bisschen eine Schwäche des Films gewesen. Und zwar diese sich anbahnende Liebesbeziehung, von der du ja gesprochen hast. Oder dieses, Advanced Flirting. Ja. Ich finde, das ist nicht so nachvollziehbar von der, wie heißt sie? Anne, weil das ist, genau, die ist halt, einerseits ist sie halt mehr als einen Tacken jünger, aber das ist jetzt, na gut, das ist halt, er macht das natürlich schon, er spielt dann in diesem Moment halt dann, das ist der so einen charismatischen Tausendsasser, der halt sich ja auch so mit so Kunst und Artsy sich damit auskennt und lädt sie dann zum Essen ein, aber der wickelt sie so schnell um den Finger und sie ist da auch so, ich will nicht gefügig sagen, aber sie macht das alles so mit und findet das alles so ganz toll und lässt sich so sehr schnell, sehr effektiv von ihm bezirzen, fand ich ein bisschen, war ich so, naja, komm.
Es ist nicht wirklich subtil, also man weiß ja, was Spinell da im Drehbuch mit ausdrücken wollte, er will halt die Leute erst ein bisschen auf diese Fährte locken, von wegen, vielleicht kommt jetzt ein Turning Point oder sowas, aber es ist natürlich schon, sind wir ehrlich, Joe Spinell ist halt auch, wenn er einen Anzug trägt oder sowas oder eine Krawatte trägt, ist er jetzt nicht jemand, wo man denken könnte, dass Carolyn Monroe, die wir ja nun auch schon mal gelobt haben für ihre durchaus vorhandene Attraktivität. Also das sind jetzt nicht die beiden, die normalerweise zusammen in die Bar gehen und danach zusammen ins Bett steigen. Aber naja, nun ist es halt nur so im Film. Also ich gehe da auf jeden Fall mit. Es ist ein bisschen jetzt auch zu wenig einfach.
Ja, es passiert auch einfach zu schnell.
Genau, ich meine, er geht ja einfach schnell und es ist ja quasi auch relativ schnell wieder sozusagen vorbei. Wir sind ja hier quasi schon, ja, eigentlich schon fast an der Stundenmarke angekommen.
Und er besucht sie halt auch einfach zu Hause, kommt da so rein und sagt so, ja, und ich bin der Frank und so. Und das ist halt, das finde ich so ein bisschen, naja. Aber sei es drum. Aber genau, da passiert ja dann noch was anderes, ne? Ein zweiter Strang.
Ich finde tatsächlich, dass für mich da auf jeden Fall, das ist, glaube ich, kommt nach der Parkszene, also wo Anna und Frank jetzt noch nicht richtig quasi connected haben, sondern nur, wo er sie im Park beobachtet hat beim Fotografieren. Aber diese Verfolgungsjagd, die da kommt, das ist ja wieder so, dass du erst denkst, oh, vielleicht passiert was, aber nein, er verfolgt dann halt eine Krankenschwester durch die halbe schmutzige Stadt New Yorks bis tief in die U-Bahn rein. Und das ist, finde ich, eine fantastische Sequenz, diese Verfolgungsjagd zwischen der Krankenschwester und Frank, quasi durch den Untergrund New Yorks, finde ich mega, mega spannend inszeniert und auch mega creepy, fand ich richtig, richtig gut. Das ist vielleicht sogar meine Lieblingsszene im ganzen Film.
Ja, ja, definitiv, die ist richtig stark. Da ist auch nochmal so, also das ist kein, ja, weiß ich nicht, Kritikpunkt schon vielleicht schon. Ich finde, ab dem Punkt habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass der Film jetzt sehr episodenlastig wird.
Ja.
Und dann halt ja diese eigentliche, ich sag mal dann die End-Arc oder die End-Story, die dann halt mit der Anna einsetzt, die kommt dann ja auch verhältnismäßig spät, so bei der Hälfte, beziehungsweise schon fast ein bisschen drüber. Und dann hatte ich halt auch schon so ein bisschen die Befürchtung, also nicht, dass, also dass das jetzt halt nur noch so in so Episoden weitergeht. Mm. Und ich meine, das entschädigt halt die Qualität dieser zweiten Episode, in Anführungszeichen, entschädigt halt absolut. Aber ja, es ist schon sehr so ein bisschen, und jetzt die nächste und die nächste. Und
ja, es ist halt so, der Film hat halt, das ist letztendlich so. Ich finde, er erzählt eigentlich, also eigentlich ist die Story per se ja sehr gut, weil sie so auch noch nicht vorhanden war, diese Art, dass es halt eben aus dieser subjektiven Perspektive ist und dass wir halt nicht eben die Opfer begleiten, sondern eben den Täter begleiten die ganze Zeit. Und das ist eigentlich das Besondere, aber es ist ja dennoch trotzdem eigentlich ein relativ simples Konstrukt, weil einfach dort ein Typ einfach Frauen umbringt und zwischenbei halt so ein eventueller Punkt ist, wo er vielleicht sich ändern könnte, weil er eine Frau kennenlernt, aber das ist schon alles letztendlich. Und genau. Das siehst du genau richtig. Und es ist ja auch hier so, du hast, was wir eben schon angesprochen haben, er sucht ja dann Anna auf und die beiden gehen essen und quatschen über Kultur, Kunst, whatever. Und dann hast du halt direkt wieder, als ob man denkt, okay, das ist jetzt schon fast wieder zu viel Geschichte. Muss zwei Minuten später dann halt Frank, war das ein Model oder so, diese Dame, die er da in der Wohnung überfällt? Das war doch eins von diesen Fotomodels da, oder?
Genau, er hat ja, bei dem Fotoshooting hat er von ihr diese Halskette oder diesen Anhänger entwendet und sich dann darüber halt quasi eine Ausrede geschaffen, sie zu Hause zu besuchen und dann dabei mit der linken Hand irgendwie noch die Tür manipuliert, so dass er sich dann später, wenn sie dann in der Badewanne ist oder sich schlafen legen wollte, sich halt dann nochmal Zugriff zur Wohnung verschaffen konnte.
Ja, um sie dann letztendlich wieder zu knebeln und zu skalpieren.
Genau.
Auch wieder sehr drastisch, muss ich sagen. Der Film macht's ja auch wieder ein bisschen clever, dass er ja viele Sachen, also er zeigt, er ist ja wirklich sehr, 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 sehr explizit, aber Lustig lässt es sich dann trotzdem nicht nehmen, denn auch wieder, wenn du denkst, oh Gott, das wollen die jetzt zeigen, dann doch mal abzublenden. Das finde ich dann durchaus wieder ein bisschen charmant, dass es halt nicht alles full frontal zu sehen ist, aber für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, glaub mir, das ist schon, also ich weiß nicht, ob es zu viel des Guten ist, da gehe ich dann später nochmal in der Bewertung drauf ein, aber lässt sich auf jeden Fall drüber streiten, ja. Und das Ende ist dann halt irgendwie, ja, es könnte vielleicht sogar irgendwie, wirkt es so, als würde ein bisschen was fehlen zwischendurch, also er trifft sich ja wieder mit Anna und du denkst, okay, vielleicht, da hat man auch immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas an sich ändern könnte oder sie irgendwas bei ihm bewirken könnte, aber ist halt überhaupt nicht so und das Frank macht auch keine Ausnahmen und will sie ja auch töten. Sie kann zum Glück flüchten und verletzt ihn auch dabei und das spielt sich dann am Friedhof ab und dann am Grab der Mutter sozusagen, was heißt sozusagen, so ist es, und er sieht sie ja dann auch noch aus dem Grab hervorkommen und so. Das ist auch wieder sehr atmosphärisch, aber es wirkt tatsächlich vom Pacing her fast einfach zu schnell, ne? Das ist so richtig staccato-artig, sehr schnell hintereinander, wie du schon sagst, so ganz kleine Mini-Episoden und es will sich nicht so recht so ein richtiges Storytelling erkennen.
Ich finde das halt sehr holprig und
holprig, genau, holprig ist gut.
Ja, das ist bestimmt halt auch ein Symptom des geringen Budgets und vielleicht auch der Unerfahrenheit von Spinell, ein Drehbuch zu schreiben. Ja, die Episoden an sich funktionieren halt irgendwie alle, die sind richtig cool, die sind halt auch fabelhaft gedreht und inszeniert, aber so das große Ganze ist dann halt, da ruckelt sich der Film so ein bisschen durch. Was jetzt nicht unbedingt angenehmer macht zu gucken, beziehungsweise was halt auch manchmal so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, oder na, die Glaubwürdigkeit, aber was es halt schwerer nachzuvollziehen macht, jetzt so zum Beispiel, warum er jetzt auf einmal mit Anna so easy peasy best friends ist und auch teilweise so ein bisschen die Motivation, warum er wie was macht, also wieso er jetzt diesen Plan hat, sich erst mit der Anna anzufreunden, um dann von ihr ein Model umzubringen und naja, dann diese Friedhofsszene am Ende, das war mir auch, also das ist auch schon wieder so, ich meine, da ist halt viel Interpretationsspielraum, ob er das so wollte, dass er sie am Grab der Mutter umbringen wollte oder ob er da quasi nur einen Nervenzusammenbruch bekommen hat, so wie es auch so ein bisschen gespielt ist.
Ja.
Schwierig, aber ja, nichtsdestotrotz, das, was dann am Ende passiert, das ist ja immer alles eigentlich ganz, das ist auf ziemlich hohem Niveau, gerade den Umständen entsprechend gemessen.
Wie siehst du das generell? Also ist dir die Gewalt, ist sie für dich noch in einem akzeptablen Rahmen in dem Film? Oder findest du sie schon etwas too much? Und vor allem würde mich interessieren, wie du generell diese Frauendarstellung in dem Film siehst. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister drüber. Letztendlich ist ja der Film so eine Objektivierung der Frauenrolle übergeordnet. Und Frank sieht alle Frauen von Natur aus schlecht. Wir wissen natürlich auch warum, wegen seiner Mutter. Und er versucht sie zu belehren und er versucht sie zu heilen von ihren Trieben und von ihren Bedürfnissen. Das ergibt sich so ein bisschen ja aus der Handlung. Aber ich finde schon, dass das ein bisschen... Ja, also sollte man es kritisch sehen, wie die Frauenrolle ist, oder siehst du da eine tiefere Botschaft auch seitens der Intentionen von Spinell und Lustig dahinter? Oder findest du, dass die Frauen dort objektiviert werden und einfach letztendlich als Schlachtmittel da sind?
Schlachtmittel ja, irgendwo schon. Die Objektivierung sehe ich nicht so. Ich glaube halt, dass die Motivation eher war, das Augenmerk auf so eine Figur wie Spinell zu, wie Frank Zito zu legen, und quasi in dessen Abgründe zu schauen. Und das ist halt dann im Endeffekt fast schon irrelevant, was er dann in der Gesellschaft da für Schäden hinterlässt. Jetzt natürlich halt in dieser Kombination mit seiner Mutter und dann halt den Frauen, das, ja, das ist halt dann so geschrieben, das passt so. Also ich glaube nicht, dass da jetzt dass man denen vorwerfen kann von der Intention, da jetzt irgendwie die Frauen arg zu Objekten, also das, ja, die Frauen so zu Objekten zu machen, weil er macht es natürlich, beziehungsweise er sieht da halt keine Objekte drin, er sieht halt seine Mutter dann da drin, und das ist ja aber nichts Gutes, also beziehungsweise der Film verkauft ihm das ja nichts als was Gutes, sondern etwas, was der kranke Typ, der offensichtlich nicht der Held dieses Films ist, auch wenn er die Hauptfigur ist, macht. Und das finden wir ja aber per se nicht gut. Es ist ja jetzt kein Michael Myers, wo du ab einem gewissen Punkt irgendwie im Franchise sagst so, go, 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 sondern hier ist das ja mehr so ein, hoffentlich hält ihn dann auch mal irgendwann jemand auf. Entsprechend finde ich das nicht so schlimm. Ich meine, der hat aber halt ansonsten sehr platte Rollen. Also jegliche Frauenrolle hier ist unfassbar eindimensional. Ja. Auch die von Anna im Endeffekt. Die hat es halt noch so ein bisschen ausgeschmückt, aber auch nur minimal. Und gerade wie sie halt dann umgeht mit ihm, ist halt auch noch mal so unfassbar püppchenhaft, also so unfassbar flach, das kann man den Film eher vorwerfen.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht dann eben genau das vorwurfsvoll ist, weil halt gerade zu diesem Zeitpunkt ja auch so ein bisschen so diese schickimicki 80s-Welt sozusagen am Entstehen ist. Und hier schön da, schön, wie sagt man, schöner Schein nach außen, alles Fassade, das ist ja alles so dort zu diesem Zeitpunkt so am Entstehen gewesen. Kann natürlich auch eine gewisse Kritik sein. Ich finde übrigens auch, dass der Film tatsächlich sowohl in diesen Mordsequenzen, auch wenn natürlich hier jetzt Frank nicht so ein maskierter Typ oder dieser Unbekannte ist, wir wissen halt sofort, wer der Bösewicht und wer der Killer ist, aber auch diese Art der Darstellung der Morde, diese Zelebrierung und auch jetzt zum Beispiel diese Verfolgungsjagd im New Yorker Underground, ich finde, damit huldigt Lustig auch so ein bisschen irgendwie dem Giallo-Genre so ein bisschen, also das ist gerade so, das passt eigentlich auch sehr gut rein, also ich glaube schon, dass da eine gewisse Inspiration durchaus vorhanden war.
Ja, ich habe auch gelesen, dass Argento ursprünglich auch als Co-Produzent mal angedacht war.
Das wusste ich nicht.
Wenn das da nicht geworden ist.
Ja. Das Finale, strittig, nicht strittig, auch eine schwierige Angelegenheit, durchaus, also auf jeden Fall diskutabel. Also wir sehen dann quasi, Frank hat einen Albtraum und er wird dann quasi von seinen Schaufensterpuppen in seiner Wohnung, die werden lebendig und zerreißen seinen Körper also Tom Savini, all Respekt für Tom Savini für diese Szene, ist einfach abartig gut. Und am nächsten Morgen stürmen dann zwei von Anna alarmierte Polizisten in die Wohnung von Frank. Und sie finden ihn mit einem Dolch im Bauch tot in seinem Bett. Und nachdem die Polizisten dann halt wieder aus seiner Wohnung raus sind, sieht man dann halt noch so dieses, es ist halt immer noch ein Horrorfilm, der eventuell mal fortgesetzt werden sollte. Wird er ja dann auch später in Maniac 2, aber auf eine andere Art und Weise, die wir heute nicht besprechen werden. Aber dann sieht man halt, wie Frank noch so diese Augen öffnet und man weiß, der Horror ist noch nicht vorbei. Wie fandst du das Ende? Also sowohl inhaltlich als auch inszenatorisch. Ich glaube, inszenatorisch sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es schon sehr, sehr groß ist.
Ja, das war mega. Also diese Traumsequenz, wenn dann halt die eigentlichen Frauen dann da in Form dieser Schaufensterpuppen auf ihn losgehen, ist krass. Ist auch etwas, was ich zu dem Zeitpunkt des Films, wo ich nicht mehr mit gerechnet hätte. Weil es auch nochmal irgendwie alles sehr wertig und auch sehr, sehr, also mit sehr viel Aufwand produziert wurde, fand ich richtig stark. Dann inhaltlich, ja, ich meine, jetzt kann man halt echt lustig drauf losinterpretieren. Ich meine, im Endeffekt hat er Suizid begangen. Und wahrscheinlich auf Basis des Traums, ist schwer zu beschreiben. Also schwer zu, für mich zu interpretieren, was er, was jetzt ganz genau passiert ist, beziehungsweise was der Film einem mit diesem Ende sagen möchte. Ja, ich habe mir da aber auch ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende nicht mehr so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich fand, es sah cool aus. Und ich, so sehr ich die jetzt auch schätze, ich glaube halt auch nicht, dass da jetzt, da ist bestimmt eine Menge Hirnschmalz, aber auch nicht so unfassbar viel reingeflossen.
Ja, es ist halt immer noch ein riesiger Schmutzfilm, ne? Also es ist,
ja,
man muss auch nicht so viel reininterpretieren.
Nee, es ist, so ist es halt, ne? So. Und deswegen am Ende passt so, ist gut, dass er dann am Ende die Augen nochmal aufmacht. Ach ja, aber wie du gesagt hast, ne?
Zumal es ja auch ganz gut passt eben zu dem Anfang, wo wir halt diese Strandsequenz haben und der dann auch wie aus dem Albtraum aufwacht sozusagen. Das passt, konkludiert am Ende gut.
Na, ja, stimmt. Das ist eine schöne Klammer, wie man sagt, ne?
Ja. Fazit des Films. Ich finde, es ist schwer bei dem Film, weil auf der einen Seite ist halt wirklich ein kontroverser Film, also definitiv. Und ich finde, dass er aus meiner Sicht jetzt, wenn wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist der mit Michael Rooker, Henry Portrait of a Serial Killer aus den 90er Jahren, der auch ein sehr, sehr roher, schroffer Film ist und auch halt eben eine subjektive Darstellung, eine grausige, realistische Darstellung der Welt eines Serienkillers zeigt. Der ist halt auch mega, mega unangenehm und auch sehr, sehr brutal. Und diese beiden Filme sind so für mich die das so am authentischsten und am fiesesten rübergebracht haben. Wie gesagt, wir vergessen dabei nicht immer so eine Sachen wie halt Schweigen der Lämmer und sowas, aber das ist eine andere Art von Film, das kann man eben nicht vergleichen. Ja, klar, das ist auch ein Serienkiller, aber hier ist es halt eine ganz andere Erzählweise und Erzählstruktur. Und man muss, ich finde, also ich kann den Film nur loben halt für seine Art des Filmemachens. Sehr mutig auf jeden Fall, das so zu machen, auch in dieser krassen Brachialität so zu inszenieren. Definitiv, der Hauptdarsteller ist, also Joe Spinell, überragend, finde ich. Und er hat halt auch sonst einfach gerade, also die Atmosphäre ist brillant. Ich finde es einfach so krass, schmuddelig, düster, unangenehm, halt einfach auch so, wenn einfach nichts passiert, einfach nur diese Bilder auf den Straßen so zu sehen, da fühlt man sich einfach total unwohl schon. Und wenn dann noch ein Serienkiller durch die Gegend rennt, wird es auch nicht einfacher. Und dann halt Tom Savini-Effekte, mega blutrünstig, aber mega gut gemacht. Aber auf der anderen Seite ist halt auch viel Effekthascherei in dem Film bei. Das Frauenbild ist durchaus diskutabel und letztendlich, wir haben es jetzt auch uns selbst ja so ein bisschen gegenseitig jetzt aufgeschlüsselt schon gegeneinander, ist halt der Plot letztendlich relativ dünn und simpel. Das kann man alles kritisieren, aber ich glaube, es ist unstrittig, dass es zumindest, selbst wenn man den Film nicht so gut findet, einer der wichtigsten Genrefilme überhaupt, die man auch gesehen haben sollte, wenn man sich für dieses Genre interessiert und wenn man halt auch derartige Brutalitäten und Gewalttätigkeiten aushalten kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der gleichermaßen fasziniert und verstört, finde ich. Und ich gebe ihm 4 von 5 Sternen.
Ich finde halt, der Film ist, wie wir es schon auch ausgehend erörtert haben, inszenatorisch, gerade für die Umstände, für das Budget, ist er halt grandios. Alles, was du gesagt hast, die Effektarbeit ist fabelhaft und dieses echte raffe Anfang der 80er New York kommt halt auch einfach super rüber und da haben wahrscheinlich genauso diese Faktoren, das Guerilla-Filmmaking und so weiter, haben das wahrscheinlich auch eher zu beigetragen, dass da so eine richtig echt in Anführungszeichen fiese Atmosphäre entsteht und das ist schon einfach krass. Ich finde halt, der Film hat so ein bisschen ein kleines Problem, so eine Dissonanz zwischen diesen, gerade halt auch diese Splatter-Elemente, die machen halt einerseits irgendwie auch Spaß, weil man halt diesen, man mag ja die Gore-Effekte, aber dann natürlich halt in so einem Kontext mit so einem ernsten Thema und es ist halt nicht so ein Teenie-Slasher, ja, wir nehmen das alles mal nicht so ernst Film, sondern das ist halt auch so, man hat das Gefühl, das ist ja manchmal schon so ein bisschen Charakterstudie und so ein bisschen halt so eine komplett psychisch kranke Person auch ein bisschen einem erklären, oder erklären nicht, aber zeigen und zeigen, was da für Abgründe herrschen. Und das geht manchmal nicht, also ich finde, das sind so zwei Sachen, die passen manchmal nicht so gut zusammen, wenn du dann diesen Savini-Gore da drin hast. Andererseits natürlich helfen die dann auch schon dabei, das mal wieder ab und zu aufzulockern. Das finde ich ein bisschen schwierig, und dann halt sonst, was ich halt, was wir besprochen haben, dass ich halt auch finde, dass der Film sich so ein bisschen durch die Episoden ruckelt. Alle Figuren außerhalb von Frank Zito sind halt meiner Meinung nach sehr, sehr dünn, sehr flach und dienen halt wirklich nur dem Plot. Ich werf
mal kurz ein, auch wenn wir ihn hier noch nicht besprochen haben. Es ist so ein bisschen eine Vorstufe, natürlich deutlich weniger glatt gebügelt, aber es hat schon ein bisschen was von American Psycho auch. Weil das ist quasi hier die Zeit, wo diese Yuppie-Zeit so ein bisschen beginnt sozusagen und schon diese scheinheilige Welt darstellen will, was American Psycho natürlich noch deutlich krasser dann macht. Also nicht in seiner Brutalität, aber in dieser Darstellung dieser Welt. Aber ich finde, das hat mich jetzt irgendwie gerade, was du, wie du es auch nochmal formuliert hast, so ein bisschen erinnert an American Psycho.
Ja, stimmt. Also auf jeden Fall die Perspektive, ne? Dass du in beiden Fällen halt auch die Hauptfigur hast, die halt nicht der Held ist in dem Sinne, sondern der Serienkiller. Und ja, ist eigentlich ein ziemlich cooler Vergleich. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Und das sind halt so Kritikpunkte. Ich finde, der Film ist super anzusehen. Ich meine, man sieht halt auch schon, dass der auf 16mm gedreht ist. Das macht ihn jetzt auch nicht hübscher, aber trägt auch irgendwie noch ein bisschen zur Atmosphäre bei und macht ihn halt, wie du immer so schön sagst, also sleazy, low budget. Das passt. Und ich finde, also, würd den vollkommen empfehlen. Und also, wie du es gesagt hast, ich würde diese Empfehlung unterstreichen, wollte ich sagen. Und gebe dem Film am Ende 3,5 von 5 Sternen. Ja.
Wunderbar. So, nach dem Film jetzt erstmal direkt wieder unter die Dusche gehen, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei Episode 57. Maniac heute mal etwas kürzer, beim nächsten Mal wird es wieder länger. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen so einige Highlights und auch tatsächlich, ich glaube, wir kommen jetzt fast nahezu keine Folge mehr so richtig ohne Gast aus. Da geht so einiges. Also bleibt dran, hört uns munter weiter auf Spotify, iTunes oder in euren Podcatchern des Vertrauens. Wir bedanken uns fürs Zuhören, Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao.
Tschüss.